In unserem letzten Beitrag für unseren Kulturteil befassen wir uns mit der Region Galizien. Wir hören dazu einen Mitschnitt aus einem Vortrag von Herrn Alois Woldan über die polnische, deutsche und ukrainische Literaturgeschichte. Herr Woldan ist Theologe, Slawist und Literaturwissenschaftler. Gemeinsam mit Stefan Simonek hat er auch ein interessantes Galizienband in der Reihe Europa erlesen im Wiesa Verlag Klagenfurt herausgegeben. Aber bevor wir nun zu diesem Beitrag kommen, noch einige einführende Worte zur Region Galizien. Nach der polnischen Teilung von 1772 führte die Habsburger Monarchie diesen Namen für die von ihr annektierten neuen Gebiete ein. Mit Lwiw oder Lemberg als historischem Zentrum stellte diese Region bis zum Zweiten Weltkrieg ein Völkergemisch von Polen, Ukrainern oder Ruthenen, Armeniern, Deutschen und Juden dar. Dieses Aufeinandertreffen von mehreren Sprachen fand auch in der Literatur ihren Widerhall und brachte viele auch heute noch bekannte Schriftsteller hervor. In folgendem Ausschnitt kommen einige historische Aspekte aus der Periode von 1830 bis fast zur Jahrhundertwende zur Sprache und finden Schriftsteller wie Sacha Masoch Erwähnung.
In den Jahren nach 1830 kommt es in Lemberg, im österreichischen Lemberg, zu etwas wie der zweiten ukrainischen Wiedergeburt, wenn man die erste ukrainische Wiedergeburt nach der heutigen ukrainischen Historiographie in jene Jahre um 1600 verlegt, die ich kurz skizziert hatte. Die zweite ukrainische Wiedergeburt findet ganz bescheiden im griechisch-katholischen Generalseminar in Lemberg statt. In jedem Seminar, in dem man griechisch-katholische Priester ausbildet, in lateinischer, deutscher und ein bisschen auch in einer modifizierten kirchenslawisch-ukrainischen Sprache. Bekanntlich wurde dieses Seminar von Josef II. In Wien gegründet, einige Jahre später dann nach Lemberg transferiert. Drei angehende Priesterstudenten, von ihren Gegnern spöttisch als die Lemberger Dreifaltigkeit bezeichnet, studieren nicht so brav, wie sie sollen, sondern verfassen unter der Schulbank Dichtungen im Sinne der Volksliteratur und erlauben sich als Norm für diese ihre Elaborate, meine ich jetzt im guten Sinn, die Volkssprache zu nehmen, die nun nicht normiert ist. So ein Ding kann man nun in keiner ordentlichen Stadt, wo eine ordentliche Zensurbehörde besteht, drucken. Durch Zufall gelingt es diesem Band, der den schönen Titel Rusalka Dnistrova, die Rusalka, die Flussnixe vom Dniester trägt, in Budapest herauszugeben. Man hat ihn dann nach Lemberg geschmuggelt, der Großteil fiel gleich der metternischen Polizei in die Hände. Aus diesem Grund gibt es bis heute nur ganz, ganz wenige Originale dieses Dings. Ein harmloses Bändchen, gesammelte Volkslieder und eigene Dichtung, die sich wesentlich an diesen Mustern der Folklore anlehnt. Dahinter steht wesentlich Herder. Herder sagt die Idee, heute würden wir die nationale Identität eines Volkes offenbart sich in seiner Folklore. Nicht etwa in den Schöpfungen eines großen Geistes, in den besten Essayisten, sondern in dem, was die einfachen Bauern singen und spielen. Im Jahr 1848 kulminiert der polnisch-ukrainische Gegensatz ein erstes Mal. Beide Seiten streben nach Autonomie, aber nicht miteinander, sondern gegeneinander, stark vereinfacht ausgedrückt. Ein erstes Mal erhebt für das ukrainische repräsentative Organ Polowna Rada, der Hauptrat, die Forderung nach einer Teilung Galiziens in ein ukrainisch-ruthenisches Ostgalizien und in ein westlich-polnisches Westgalizien. Dazu kam es, Gott sei Dank möchte ich sagen, damals nicht. Die Ruthenen setzten im Jahr 1848 auf die österreichische Karte. Extreme Solidarität mit Österreich soll das Überleben garantieren. Die Bach-Ära bedeutet sprach- und kulturpolitisch für die Ukraine einen Rückfall. Man verzichtet auf das richtungsweisende Konzept der Volkssprache, Literatursprache, noch 1837 praktiziert. Man kreiert ein künstliches, archaisches Gemisch, das man heute mit Jasitsche bezeichnet. Viel Kirchenslawisches, sehr viel Russisches und wenig Ukrainisches, das man kaum gesprochen hat, das man aber als schriftliche Norm zu oktroyieren bemüht war. Kein Wunder, dass unter diesem stark russifizierten Idiom nun auch die moskowilen Strömungen unter den Altruthenen eine gute Nahrung fanden. Aus der Enttäuschung des Jahres 1848 resultiert auch die Moskowilie auf einer gewissen Seite, in einer gewissen Seite der ruthenischen Bewegung. Die Literatur in dieser künstlichen Norm, von der wir übrigens viel in den Beständen der Nationalbibliothek Wien finden, ist ebenso wirklichkeitsfremd. Lobhudelei auf die österreichischen Monarchen, verspätete barocke Panegyrik, hurra-patriotische Gedichte und Essays, späte und schlechte Imitate der Romantik. Und das geht hinein, was jetzt die ukrainische Entwicklung betrifft, bis hin in die 60er Jahre, wo sich der Sprachstreit zugleich ein Kampf um die angemessene Art der ukrainischen Kultur und um die nationale Identität zuspitzt und dann schließlich entscheidet. Das Jahr 1867 bringt die sogenannte galizische Autonomie, ein kleines Pendant zum Ausgleich in Österreich-Ungarn, eine Folge auch der verlorenen Schlacht von Königgrätz 1866. Die galizische Autonomie ist eine primär kulturelle Autonomie, wenngleich es nun auch in der konstitutionellen Ära in Galizien ein Parlament, einen Sejm gibt. Heute ist da drinnen in dem Gebäude die Universität in Lemberg untergebracht. Diese Autonomie kommt primär aber der polnischen Oberschicht in Ostgalizien zugute. Das heißt nämlich wesentlich Einführung der polnischen Sprache im Unterricht, bei Behörden, auf der Bahn und dergleichen mehr. Polnisch als Amts- und Schulsprache entspricht sehr wohl der sprachlichen Situation in Krakau in Westgalizien, nicht aber der in Ostgalizien, wo die überwältigende Mehrheit der einfachen Leute nicht Polnisch sprechen, sondern Ruthenisch, Ukrainisch. Der Antagonismus zwischen Polen und Ukrainern nimmt zu, so wie sich der Antagonismus zwischen Österreich und Polen beträchtlich legt nach diesem kleinen Ausgleich. Deutlicher Ausdruck die polnische Satire. Es entstehen eigene satirische Zeitungen, Zeitschriften, die oft über 30 Jahre lang bis gegen die Jahrhundertwende gedauert haben, aber auch satirische Romane. In diesen satirischen Texten haben sie in der Regel 2 bis 3 Objekte, die hier karikiert werden. Die Ukrainer, als Moskophil und so weiter verspottet, die Juden und dann die übertrieben Habsburg-freundlichen eigenen Vertreter der polnischen Seite. Ein Beispiel dafür, dass Sie auch in deutscher Übersetzung lesen könnten, Jan Lamm. Der Name ist polnisch unermittelbar, weil der Vater Lamms aus dem Rheinland eingewandert war. Der Sohn ist bereits polnischer Autor. Veröffentlicht 1866 2 Romane. Einer davon heißt auf Polnisch Wielki Świat Zapowitz. Deutsche Übersetzung Die große Welt von Zapowice. Am Beispiel einer fingierten Kleinstadt, Zapowice, werden die nationalen und sozialen Verhältnisse in Galizien karikiert. Zielscheibe des Spots ist, wie üblich, aus polnischer Perspektive ein tschechischer Beamter namens Bretliczek, der seinen Namen je nach politischer Konjunktur einmal polnisch, einmal österreichisch und zum Schluss tschechisch mit Schadentatschek schreibt. Bretliczek ist der typische Vertreter der österreichischen Bürokratie, nach oben buckeln, nach unten treten. Er vertritt ein ebenso autoritäres wie korruptives System, das sich im geschlossenen Kreis dieser fingierten Kleinstadt halten kann und das dem Tüchtigen und Ehrlichen, der in dem Roman natürlich aus der polnischen, vom polnischen Lager kommt, nur wenig Chancen lässt. Zu dieser Zeit, also 1860 folgende, setzt nun auch die deutschsprachige Literatur in, aus und über Galizien ziemlich deutlich ein. Leopold von Sacher-Masoch Junior, 1836 bis 1895, den Sie alle zumindest aus dem Begriff des Masochismus kennen, den der Wiener Psychiater Kraft Ebing geprägt hat, nicht in Bezug auf die galizischen Texte Sacher-Masochs, sondern auf seine anderen, hat eigentlich nur ganze 12 Jahre in Lemberg verbracht, bis ins Jahr des Völkerfrühlings 1848. Dann wurde sein Vater, der verhasste Polizeidirektor, ein typischer Vertreter des metternischen Spitzelwesens, ausgewiesen. Dem Volkszorn hat man insofern stattgegeben, als man Sacher-Masoch Senior ausgewiesen hat. Damit kommt auch Sacher-Masoch Junior ausgewiesen, versetzt aus Lemberg weg. Die 12 Jahre, die der junge Leopold von Sacher-Masoch in Lemberg verbracht hat, reichten aber, um ihn ein Leben lang sich mit galizischen Themen beschäftigen zu lassen. Und ich meine, dass das Galizische, was er geschrieben hat, zu den besseren Dingen gehört, oder zu den besten Dingen gehört, die er geschrieben hat. Er hat sehr viel geschrieben, wie Sie wissen. 1856 sein erster Roman, eine galizische Geschichte. Da haben Sie das Lieblingsthema, der polnische Adel, der sich im Aufstand von 1846 ein letztes Mal versucht, gegen Österreich zu erheben. Für dessen Damenwelt Sacher-Masoch große Sympathien hat, die Herren schätzt er weniger. Dazu hängt dieses Ressentiment gegen den polnischen Adel, lässt sich wohl auch erklären durch das eigene Fond des Sacher-Masoch, das nicht ganz lupenrein war. Das Thema des Aufstandes von 1846, in dem die österreichische Administration es verstanden hat, die Bauern im Gebiet von Tarnów gegen ihre polnischen Herren aufzuwiegeln und so eine Bauernrevolte einzusetzen, um einen kleinen harmlosen Adelsaufstand niederzuschlagen. Diese doppelte Revolution, einmal die Bauern mit Österreich gegen die polnischen Herren, zum Zweiten die polnischen Herren gegen Österreich, hat Sacher-Masoch nun mehrfach beschrieben, im Hintergrund seiner Romane, wo er eine Liebesintrige dann im Vordergrund ansiedelt, oder aber auch etwa in kurzen Erzählungen, etwa über diesen Anführer des bäuerlichen Aufstands, den Bauern Jakob Scheller, der für Sacher-Masoch ein Demokrat im Bauernkittel, so die gleichnamige Erzählung ist. Demgegenüber schildert die polnische Literatur jener Zeit und späterer Jahrzehnte diesen Anführer, Jakob Scheller, als eine blutrünstige Bestie und den Werkzeug der österreichischen Administration, um den letzten Widerstand des polnischen Adels in Galizien zu brechen. Für Sacher-Masoch bringt vor allem die konstitutionelle Ära nach 1861 in Österreich endlich die Freiheiten, die solche Aufstände unnötig machen. Nun sind ja alle frei und gleich. Das zeigt sich auch an derjenigen Gruppe, die für Sacher-Masoch besonders interessant ist. Er nennt sie die Karpatenräuber, gemeint sind die Huzulen. Jene westukrainische Gruppe in den Ostkarpaten und Waldkarpaten, die sich laut Sacher-Masoch der versuchten Ausdehnung der polnischen Leibeigenschaft dadurch entziehen, dass sie als Freibeuter in die Berge gehen. Ganz anders setzt den Akzent die polnische Literatur. Man entzieht sich nicht der Leibeigenschaft, sondern man entzieht sich der verpflichtenden Einberufung zum österreichischen Militär.